kräftig rüber. Er sah nicht wie ein großer Held aus. Als wir ihn bemerkten, machte er keinen großen Eindruck auf uns. Es war nicht so, dass wir ihn sofort super gefunden hätten. Die Menschen hatten überhaupt keinen Bock auf ihn und behandelten ihn wie den letzten Dreck. Er musste heftige Schmerzen kennenlernen. Es war so, dass wir ihn einfach ätzend fanden. Wir hatten keinen Respekt vor ihm. Wir dachten uns, dass er das verdient hat, dass das eine Bestrafung von Gott wäre und dass der ihn schlägt und runterdrückt. Dadurch ging es ihm auch echt dreckig. Er wurde geschlagen, aber er hat alles mit sich machen lassen und sich nicht beschwert. Es war fast so wie bei einem kleinen Schaf, das man zum Metzger bringt, damit es dort getötet und geschlachtet wird. Und es war wie bei einem Schaf, das sich ohne zu blöken die Wolle abrasieren lässt. Er hat einfach nichts gesagt. Das Gefängnis und die Gerichtsverhandlung haben ihm den Rest gegeben. Aber niemand hat sich darum gekümmert. Man hat ihn aus dem Leben rausgeschickt. Er wurde zum Tod verurteilt, wegen der Verbrechen, die eigentlich seine Leute gemacht hatten. Er hing da am Kreuz und konnte nicht mehr als zu schreien, Eli, Eli, lema sabachthani, was mein Gott, warum hast du mich verlassen, bedeutet. Puh, was für ein Start in diese Predigt, was für ein Start in diese Passionszeit. Die Rede ist von Jesus. Das, was ich gerade vorgelesen habe, kommt aus einer sehr freien Übersetzung aus dem Gottesknechtslied aus Jesaja 53. Es beschreibt Jesu Tod so eindrücklich und so bildlich. Und es ist genau so passiert. Am Ende kann Jesus dann nur noch sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es ist eins der letzten Worte Jesu am Kreuz, das wir uns genauer anschauen wollen. Und wir beginnen mit der Frage, die Jesus stellt, warum hast du mich verlassen? Jesus hing am Kreuz und war verlassen von Gott. Wenn man in das Markus-Evangelium hineinschaut, dann sieht man, wie Jesus im Garten Gethsemane betet. Dann wird er gefangen genommen, aber ohne eine Klage von ihm. Ohne ein Fragen, warum habt ihr mich? Warum nehmt ihr mich fest? Was habe ich denn getan? Ohne, dass Jesus etwas sagt. Petrus schlägt dem Diener des hohen Priesters ein Ohr ab. Und Jesus reagiert darauf und sagt Petrus ganz klar, dass das nicht geht. Dann wird Jesus vor den Hohen Rat gebracht. Sie klagen ihn an. Es gab sogar Falschaussagen und Jesus? Es gab keine Klage von ihm. Er stellt keine Frage, warum habt ihr mich? Warum bringt ihr falsche Zeugen hervor? Was habe ich euch denn eigentlich getan? Jesus schweigt und sagt nichts. Der Hohepriester fragt ihn direkt, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus antwortet ganz kurz, ich bin es. Und ergänzt dann, und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Aber auch hier kein Hinterfragen des Sinns, kein Hinterfragen der Anschuldigung, kein Hinterfragen der Verhaftung. Jesus wird verurteilt, angespuckt und mit Fäusten ins Gesicht geschlagen. Und was macht Jesus? Es gab keine Klage von ihm. Er stellt keine Frage, warum schlagt ihr mich? Was habe ich euch getan? Wofür werde ich denn verurteilt? Jesus schweigt und sagt nichts. Am nächsten Morgen kommt er vor Pilatus, der ihn fragt, bist du der König der Juden? Jesus antwortet ganz kurz, du sagst es. Ansonsten schweigt er. Bei allen Anschuldigungen schweigt er. Bei allen falschen Aussagen über ihn schweigt er. Bei allen Anklagen schweigt er. Pilatus fragt das Volk, was er mit Jesus machen sollte, und die Antwort, kreuzige ihn. Jesus wird also zu dem grausamsten Tod der damaligen Zeit verurteilt. Und was macht Jesus? Es gab keine Klage von ihm. Er stellt keine Frage, warum verurteilst du mich? Warum muss ich sterben? Warum muss ich denn gekreuzigt werden? Jesus schweigt und sagt nichts. Die Soldaten schleppen ihn in den Hof des Palastes und machen sich lustig über ihn. Setzen ihm eine Dornenkrone auf seine Stirn, schlagen ihn, spucken ihn an, ziehen seine Kleider aus. Und was macht Jesus? Es gab keine Klage von ihm. Er stellt keine Frage, warum behandelt ihr mich so? Warum gebt ihr mir nicht ein wenig Würde? Warum muss ich gekreuzigt werden? Jesus schweigt und sagt nichts. Jesus muss sein Kreuz selbst zur Kreuzigungsstelle tragen. Er wird gekreuzigt und hängt 6 Stunden am Kreuz. Währenddessen werden seine Kleider verlost. Die Menschen, die an ihm vorbeilaufen, lästern ihn, schütteln den Kopf wegen ihm, lachen ihn aus. Und was macht Jesus? Es gab keine Klage von ihm. Er stellt keine Frage, warum behandelt ihr mich so? Was habe ich euch getan? Warum muss ich so leiden? Jesus schweigt und sagt nichts. Nachmittags um ca. 15 Uhr ist aber der Tiefpunkt erreicht. Die Sonne verfinstert sich und Jesus kann nicht mehr anders, als aufzuschreien. Eli, Eli, lema sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist der Beginn von Psalm 22, ein Psalm von David, in dem er einerseits seine eigenen Qualen beschreibt, aber damit auch die Qualen von Jesus prophezeit. Und er schreibt da, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe bei Tage und du antwortest nicht. Und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Er hat es auf den Herrn gewälzt. Der rette ihn, befreie ihn, denn er hat ja Gefallen an ihm. Viele Stiere haben mich umgeben. Starke Tiere von Baschan mich umringt. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, wie ein Löwe, reißend und brüllend. Wie Wasser bin ich hingeschüttet. Und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet, wie gebrannter Ton. Und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Was für Qualen Jesus durchgemacht hat. Wie schlimm es für ihn gewesen sein musste. Und dann eben dieser Aufschrei. Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus schafft es nicht mehr zu schweigen. Und bringt den Tiefpunkt seiner Gefühle heraus. Gott hat ihn verlassen. Egal, was davor passiert ist, alle Anschuldigungen, alle Schläge, alles Anspucken, alles Leiden, alles Auslachen und selbst die Kreuzigung war nicht so schlimm wie dieser Moment. Der Moment, in dem Gott ihn verlassen hat. Der Moment, in dem er am Kreuz hing und alle unsere Sünde auf sich genommen hat, ist der schlimmste Moment in seinem Leben. Er kann nicht anders, wie zu klagen. Meine Sünde und auch deine Sünde. Alles, was uns von Gott trennt, alles, was wir an Fehlern in unserem Leben gemacht haben, geben Jesus die schlimmsten Schmerzen, die er jemals erlebt hat. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Eigentlich sind sie eine Einheit, die nicht voneinander getrennt werden kann. Eine Einheit, die selbst der Teufel nicht auseinanderreißen kann. Immerhin hat der Teufel Jesus dreimal versucht, vom Vater loszureißen. Aber jedes Mal ohne Erfolg. Doch dann kommt meine Sünde und deine Sünde. Das, was wir in unserem Leben schlecht gemacht haben, und reißen die Verbindung von Gott, dem Vater und seinem Sohn entzwei. So eine Macht hat die Sünde. Sie trennt komplett von Gott. Und ich weiß nicht, wie ihr euch die Hölle vorstellt. Vielleicht mit Feuer und einem kleinen Teufel mit einem Dreizack. Das wären alles Qualen unseres Körpers. Aber die Sünde ist viel kräftiger und wirksamer. Sie setzt uns in eine komplette Trennung von Gott. Das, was Jesus am Kreuz ertragen musste, eine komplette Gottverlassenheit zu spüren, müssten eigentlich wir ertragen. Denn unsere Sünde führt uns zu einer kompletten Gottverlassenheit. Und das ist die Hölle. Das ist die Konsequenz der Sünde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das will ich nicht spüren. Das will ich nicht merken. Da will ich nicht durchgehen. Jesus, er hängt am Kreuz und er spürt eben genau das. Obwohl er ein perfektes Leben ohne Fehler, ohne Sünde gelebt hat, hängt er jetzt am Kreuz und ist von Gott verlassen, weil er die Sünden der Welt auf sich geladen hat. Gott sieht jetzt in Jesus die Sünden der Welt mit ihrer Auflehnung gegen seinen Willen, mit dem Trotz gegen sein Wort, mit der Untreue gegen seinen Weg. Gott sieht in Jesus also alles, was gottwidrig, gottfern und gottlos ist. Alle Menschen Ungerechtigkeit. Und daher kann Jesus nicht anders, als laut aufzuschreien: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber Jesus lässt seinen Kopf nicht hängen. Er resigniert nicht, er gibt sich seiner Situation nicht einfach so preis, sondern er kommt zu Gott. In all seinen Schmerzen, all seinem Leid, in all seiner Gottverlassenheit hat er den Blick für Gott. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es Jesus am Kreuz gehen musste, als Gott ihn wirklich verlassen hat. Und ich weiß auch nicht, ob ich dann wirklich zu Gott gekommen wäre. Immerhin war er ja von Gott verlassen. Aber Jesus macht das. Jesus schaut auf Gott. Jesus kommt zu ihm. In all seinem Schmerz, in all seiner Gottverlassenheit kommt Jesus zu Gott. Ja, er redet Gott nicht mehr mit "mein Vater", so wie er es sonst macht, an. Die Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn sich zerbrochen. Und es kommt auch in der Ansprache zum Ausdruck. Aber er sagt immerhin noch mein Gott", weil er weiß, es ist sein Gott. Und deswegen kann er auch zu ihm kommen. Wenn wir jetzt auf Psalm 22 schauen, auf die Leidenszeit von David, vielleicht weil er gerade von Saul verfolgt wurde und nicht versteht, wie Gott etwas, so etwas zulassen kann, kommt er zu Gott. Denn immer wieder zwischen den Klagen und den Qualen, die ich gerade vorgelesen habe, stehen dann auch solche Verse. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten unsere Väter, sie vertrauten und du rettest sie. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden gerettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht zu Schande. Ja, du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mir Vertrauen einflößte an meiner Mutterbrüsten. Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß her, von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Not ist nahe, denn kein Helfer ist da. Du aber, Herr, sei nicht fern. Meine Stärke eile mir zur Hilfe. Errette vom Schwert meiner Seele meine einzige aus der Gewalt des Hundes. Rette mich aus dem Rachen des Löwen und von den Hörnern der Büffel. Du hast mich erhört. David weiß sich in all seinen Klagen von Gott gehalten und mit ihm verbunden. Auch David hat einen Gottesblick. Auch David schaut in all seiner Gottverlassenheit auf Gott. Er vergisst ihn nicht, Er sagt nicht, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Darum ist mir jetzt eigentlich alles egal, was du mir schon mal zugesagt hast oder wo du mir schon einmal geholfen hast. Ich vergesse dich und ich brauche dich nicht mehr. Nein, das sagt er nicht. Sondern David schaut auf Gott. Eben genau wie Jesus es auch macht. Beide haben in ihrer Gottverlassenheit einen Gottesblick. Die Gottverlassenheit von Jesus hat aber auch etwas Gutes an sich. Die Erlösung. So schmerzhaft es auch für ihn war. Und so schwierig und leidvoll es auch war für Jesus. Dadurch, dass Gott den, der Sünde nicht kannte, zur Sünde gemacht hat, können wir gerecht vor Gott treten. Wie es Paulus in 2. Korinther 5, Vers 21 aussagt. Und genau dasselbe hat auch schon Jesaja in seinem Gottesknechtlied in Kapitel 53 vorausgesagt. Denn da heißt es, und ich lese wieder aus der freien Übersetzung vor, denn er hatte nichts ausgefressen. Er hatte noch nicht mal gelogen oder sowas. Trotzdem wollte Gott das so. Er wollte, dass er zerschlagen wird und er hat ihn leiden lassen. Weil er sein eigenes Leben einsetzt für den Mist, den andere gebaut haben, wird er wieder lebendig werden. Sein Leben wird verlängert und er wird seine Nachkommen sehen. Alles, was Gott will, wird dann durch ihn passieren. Weil er so derbe gelitten hat, wird sehr viel Gutes daraus entstehen. Er wird wieder nach oben kommen und satt werden. Er hat kapiert, worum es geht. Dieser korrekte Typ, der Knecht von Gott, der wird vielen helfen, gerecht zu werden. Er wird die Strafe abbekommen für den Mist, den andere gemacht haben. Er macht alles wieder gut. Darum will ich, dass er einer von den ganz Großen wird. Er wird sich mit den Mächtigen dieser Welt die Beute teilen. Weil er komplett tot war und weil er sich wie ein Schwerverbrecher behandeln ließ, wird das so sein. Er ließ sich für die Verbrechen der Leute bestrafen. Er hat sich für die, die Mist bauen, eingesetzt. Jesus hat sich also für die, die Mist bauen, eingesetzt. Und das sind du und ich. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. So schreibt Paulus in Römer 3, Vers 22. Niemand, kein einziger Mensch kann sagen, er ist gerecht. Er hat nie etwas Falsches gemacht. Er hat nie jemanden verletzt. Er hat nicht gegen Gottes Gebote verstoßen. Außer einer. Und das ist Jesus. Denn weil er ein perfektes Leben gelebt hat, konnte er die Sünden von uns Menschen tragen. Und deswegen geht der Vers noch weiter. Denn da heißt es, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das hat der Kreuzestod und das hat die Gottverlassenheit von Jesus gebracht. Erlösung. Gottes Erlösung für uns. In Kolosser 2, Vers 14 und 15, da schreibt Paulus, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Den Schuldschein, der eigentlich für mich und auch für dich bestimmt war und für uns ausgestellt wurde, ist mit Jesu Tod und seiner Gottverlassenheit ans Kreuz genagelt und macht uns somit frei und gerecht. Man kann also sagen, in der Stunde, als Jesus leiden musste, starb und von Gott verlassen war, hat die Sünde zwar nicht ihre Macht, aber ihr Recht. Und der Tod nicht seine Gewalt, aber seinen Anspruch verloren. Dafür musste Jesus sterben. Dafür musste Jesus von Gott verlassen sein. Dafür musste Gott seinen eigenen Sohn nicht verschonen. Dafür hat Gott seinen eigenen Sohn dahingegeben, damit wir gerettet werden. David drückt es in Psalm 22 so aus, ab Vers 23. Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich dich loben. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Alle Nachkommen Jakobs, verherrlicht ihn und scheut euch vor ihm, alle Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er. Gottes Erlösung, Gottes Rettung, Gottes Gnade ist so schön, dass David nicht anders kann, als den Namen Gottes zu verkündigen und sich einfach richtig, richtig krass darüber zu freuen. Was bedeutet das jetzt alles für uns? Was bedeutet diese Gottverlassenheit von Jesus für uns? Schauen wir zuerst nochmal auf den ersten Punkt, Gottverlassenheit. Jesus hängt am Kreuz und ist von Gott verlassen. Er kann nicht anders, als laut aufzuschreien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hängt da wegen meiner und wegen deiner Sünde. Ja, was macht es mit dir? Ich denke, dass die Antwort auf die Frage relativ einfach ist. Denn ich hoffe, dass keiner von uns hier jetzt dastehen oder da sitzen würde und sich denkt, oh, das ist doch toll. Ein Mensch wird brutal gefoltert und verliert die Verbindung zu Gott, der ihm so viel Halt in seinem Leben, in seinem Leiden und in seinem Sterben gegeben hat. Das macht zumindest mal mich sehr betroffen. Wegen meiner Sünde hängt Jesus dort. Wegen meiner Sünde hat Gott ihn verlassen. Wegen meiner Sünde wird Jesus oder ist Jesus gestorben. Das macht doch etwas bei mir. Das macht mich ja sehr traurig und irgendwie auch ein bisschen ratlos. Denn bin ich mir dessen bewusst, dass meine Sünde so eine krasse Konsequenz hat? Selbst wenn alle Menschen sündlos leben würden und nur ich immer wieder sündigen würde, müsste Jesus sterben und von Gott verlassen sein, damit ich gerettet werde. Meine eigene Sünde hat solche Auswirkungen. Und das ist schon etwas, was mir zu denken gibt, was mich betroffen macht, wo ich über mich selber, über meine Sünde, über mein Leben traurig bin. Und wie geht's mir dann in dem Moment, wenn ich merke, da ist Sünde in meinem Leben? Da habe ich mich nicht richtig verhalten und da ist egal, ob das ein Anlügen von anderen Menschen oder ein Betrügen bei der Arbeit oder ein Betrügen meines Partners ist. Ich versuche doch alles unter den Teppich zu kehren und am besten so zu verstecken, dass es niemand und nicht einmal Gott erkennt. Und auch das vor Gott kommen ist dann eher nicht so leicht. Also mir geht es auf jeden Fall so. Wenn ich wirklich etwas Schlechtes gemacht habe, möchte ich nicht vor Gott treten. Da fühle ich mich nicht in der Lage zu beten oder Bibel zu lesen oder Lobpreis zu machen. Da möchte ich am besten mit unter den Teppich gehen. Aber was macht Jesus? Was macht David in Psalm 22? Beide kommen vor Gott. Beide haben einen Gottesblick. Auch in ihrer Gottverlassenheit, auch in dem Moment, wo die Schuld der ganzen Welt auf Jesus Schultern liegt, auch da kommt er vor Gott, hat einen Blick für ihn. Ja, er klagt ihn an, er schreit ihn an und das ist ja auch in Ordnung. Aber er geht eben mit allem, was ihn beschäftigt, zu Gott. Er lässt es nicht auf sich sitzen, er resigniert nicht. Er denkt an die Momente, in denen Gott ihm Halt und Kraft gegeben hat. Und er weiß darum, dass es sein Gott ist. Nicht irgendein entfernter, ein zorniger oder ein nicht handelnder Gott, sondern sein Gott, mit dem er schon durch so vieles gegangen ist und ihm zur Seite gestanden hat, als er gefangen genommen wurde, als er angespuckt wurde, als er geschlagen wurde, als er verurteilt wurde. Gott war da. Und das will ich mir mitnehmen, dass ich auch in Momenten der Sünde, wenn ich das Gefühl habe, Gott hat mich verlassen, einen Gottesblick habe, zu ihm komme, ihn anbete, ihn um Vergebung bitte und mich nicht vor ihm verstecke und versuche einfach alles und mich selber unter den Teppich zu kehren. Kommen wir zum letzten Punkt, Gottes Erlösung. Wie ich gerade schon vorgelesen habe, macht die Erlösung etwas mit einem. Das kann man eben so gut am Psalm 22 sehen, wo David vor lauter Freude nicht anders kann, wie Gott zu loben, ihm zu danken, ihn zu verkündigen, also anderen Menschen davon zu erzählen, was Gott Tolles und Großes für ihn gemacht hat. Und das ist eben genau das, was wir auch machen können. Jesus ist ans Kreuz gegangen. Er hat meine und er hat deine Sünden am Kreuz auf sich genommen. Er hat den Schuldschein ans Kreuz genagelt. Das bedeutet, wir haben ihn nicht mehr. Er ist nicht mehr in unserem Besitz. Vor einigen Wochen, da war ich auf einer Jugendfreizeit von meiner Gemeinde. Und ich musste am Freitagabend noch einen Teilnehmer in Bad Urach abholen. Und durch einen Rückstau stand ich auf einer Kreuzung und direkt vor einer Fußgängerampel. Der Rückstau löste sich und ich bin natürlich losgefahren, aber ein Ticken zu spät, denn die Fußgängerampel war schon eine Sekunde oder zwei Sekunden rot. Wie es natürlich kommen musste, stand genau an der Kreuzung eine Polizeistreife, hat mich wenige Meter weiter hinten angehalten und hat mir gesagt, dass das nicht geht. Natürlich wurde ich für meine Verkehrssünde bestraft, ganz klar. Ich habe etwas Falsches getan und muss jetzt auch die Konsequenzen davon tragen. Das Problem ist nur, ich warte momentan noch auf den Schuldschein. Er ist noch nicht bei mir. Das bedeutet, ich bin momentan in einem Zustand, in dem ich weiß, ich habe einen Fehler begangen und den muss ich jetzt, oder dafür muss ich jetzt bestraft werden. Was zum Glück nur 118 Euro und ein Punkt ist, aber ich muss es bezahlen. Und wie krass wäre es jetzt, wenn ein Brief kommen würde, der lautet, ich habe für dich bezahlt. Du bist frei, du hast keine Schulden mehr. Es würde mich ja sehr freuen, wenn mein Schuldschein plötzlich weg wäre, wenn er einfach nicht mehr kommen würde. Und genau das ist eben am Kreuz passiert. Genau das ist in dieser Gottverlassenheit passiert. Jesus hat unseren Schuldschein genommen und an das Kreuz genagelt und sagt jetzt zu uns, ich habe für dich bezahlt. Du bist frei. Du hast keine Schulden mehr. Wow. Das lässt mich doch nur staunen und ihm wirklich von Herzen danken. Dazu 5 kurze Punkte, die sich dadurch in meinem und hoffentlich auch in deinem Leben verändern. Vorher, da sah ich in Gott vor allem meinen Herrn und König, der Gehorsam von mir fordert. Jetzt beginne ich ihn aber auch als Vater kennenzulernen, der mich annimmt, der mich liebt, so wie ich bin. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat und erste Liebe gibt unserem Tun ihren Wert. Zweitens, vorher war meine natürliche Reaktion bei persönlichem Versagen, dass ich mich aus Angst und Scham von Gott zurückzog. Wenn ich jetzt falle, flüchte ich mich in die ausgestreckten Arme Gottes. Vorher definierte ich meine Identität über Leistung. Jetzt finde ich sie in Jesus. Heilig, gerecht, geliebt und Gott wohlgefällig bin ich nicht durch das, was ich tue, vielmehr durch das, was Jesus längst für mich am Kreuz getan hat. Viertens, vorher ging ich davon aus, dass geistliches Wachstum sich dadurch vollzieht, dass ich mehr bete, Bibel lese, vom Glauben erzähle oder Gutes tue. Jetzt entdecke ich, geistliches Wachstum ist zuallererst Geschenke auspacken. Es geschieht dadurch, dass ich immer mehr entdecke, annehme und lebe, was mir Jesus längst geschenkt hat. Und fünftens, vorher verstand ich Imperative in der Bibel als Anspruch, dem ich genügen muss, wenn ich Gott gefallen will. Jetzt verstehe ich sie vielmehr als Verheißung dessen, was Gott durch Jesus in mir bewirken will. Nicht das Gesetz bringt mich dazu, gottesfürchtig zu leben, sondern die Gnade, die Gott mir am Kreuz hat zukommen lassen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eins der letzten Worte Jesu, das so viel Bedeutung hat. Jesus war in dem Moment, als er am Kreuz hing und die Sünden der Welt auf sich geladen hat, wirklich von Gott verlassen. Aber nur durch das Verlassensein und durch die Gottesferne konnte Jesus unsere Schuld von uns nehmen. Und das ist wirklich eine große Tat, die Jesus für mich und für dich getan hat und wofür wir ihn eigentlich gar nicht genug danken können. Denn unser Schuldschein ist bezahlt. Wir müssen nicht mehr sterben. Der Tod hat keine Macht mehr über uns. Aus dieser Gnade heraus, die Gott uns am Kreuz hat zukommen lassen, können wir ein ganz anderes Leben führen. Ein Leben aus der Gnade heraus. Ein Leben in Freiheit. Ein Leben voller Liebe und Annahme. Ein Leben voller Geschenke, die Jesus uns macht. Das bedeutet, dass die Gottverlassenheit von Jesus am Kreuz uns natürlich betroffen machen sollte. Wir aber wirklich auch sehen können, dass wir trotzdem zu Gott kommen können. Jesus tat das. David tat das. In all der Sünde, in der wir manchmal verstrickt sind, können wir zu Gott kommen. Denn er nimmt uns an. Denn er vergibt uns unsere Sünden, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Und weil Jesus am Kreuz meine und deine Sünden auf sich genommen hat. Weil Jesus in der Gottverlassenheit war. Und weil er uns somit von unseren Sünden befreit hat. Amen. Ich würde noch gern mit uns beten. Herr Jesus Christus, hab du Dank für das, was du am Kreuz getan hast. Hab du Dank, dass du unsere Schuld, unsere Sünden auf dich genommen hast. Dass du den Schuldschein, den jeder von uns trägt, ans Kreuz genagelt hast. Dass wir dadurch frei sein können. Hab du Dank dafür. Es ist so ein Riesengeschenk, was du uns damit gemacht hast. Und Herr, ich bitte dich, dass wir immer wieder aus dieser Gnade heraus leben. Dass wir immer wieder in unserem Leben daran denken, was du für uns getan hast, wie du den Schuldschein weggenommen hast. Wie wir nicht mehr länger darauf warten müssen, sondern wie wir wissen dürfen, du hast ihn bezahlt. Wir sind frei. Herr, schenk du uns doch immer wieder auch einen Blick für dich, auch wenn wir mal fallen, auch wenn wir mal Sünden in unserem Leben tun, auch wenn nicht alles perfekt ist in unserem Leben, dass wir trotzdem zu dir kommen, dass wir dich anschauen, dass wir einen Gottesblick kriegen, auch in all unserem Versagen, auch in all unserer Gottverlassenheit. Herr, helf du uns, dass wir da auf dich schauen. Dass wir aus dieser Gnade leben, die du uns am Kreuz gegeben hast. Hab du Dank, dass deine Liebe so groß ist. Amen. Und passend dazu wollen wir jetzt